Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, konnichiwa, welcome, ciao, hola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt, ich bin Host des Enjoy and Travel Podcasts und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch im Süden Deutschlands unterwegs, genauer gesagt im Schwarzwald und auch dort auf den Spuren des UNESCO-Weltkulturerbes. In diesem Fall reden wir von einem immateriellen Weltkulturerbe, nämlich dem Flößern. Wir haben in der letzten Folge schon gelernt, dass Ende 2022 die Flößerei zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt wurde. Und deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit einem echten Floßmeister zu sprechen. Wir sind auch in dieser Folge noch in Schiltach, wo es unter anderem ein Flößermuseum gibt. Und genau dort saß ich dann in einem Nebenraum mit diesem Floßmeister und einem anderen Flößer. Und beide haben dann von ihren Erlebnissen in der Flößerei erzählt. Das hören wir jetzt und ihr kennt es. Die beiden stellen sich jetzt zuerst einmal vor.
Ja, mein Name ist Thomas Kipp. Ich bin hier 1958 an der Kinzig geboren. Seit meiner Kindheit habe ich mit Holz und Wasser zu tun. Das hat mich geprägt. Und so kam es zu, dass 1998 ich auch Mitglied wurde bei der Gründung der Schildacher Flößer, dem Verein, der sich zur Aufgabe, zum Ziel gemacht hat, das Wissen und die Tätigkeit der Flößerei in den vergangenen Jahren zu erhalten und zu pflegen. Ich war dann jahrelang auch Vorsitzende im Verein und unser Ziel ist einfach, die Flößerei hier der Bevölkerung und allen Besuchern mitzugeben.
Ja, mein Name ist Edgar Bauer. Ich bin aus der benachbarten Stadt, aus Wolfach, komme von den Wolfacher Kinzigflößern, die sich in Wolfach vor 40 Jahren gegründet haben, eben um, so wie schon erwähnt, eben um die Geschichte, um das Handwerk eben den Einheimischen wie auch den Touristen eben rüberzubringen. Ja, ich bin eben bei den Wolfacher Kinzigflößern, war bis vor geraumer Zeit auch im Vorstand, aber aufgrund meines Alters bin ich heute nur in der zweiten Reihe und kümmere mich etwas um die Geschichte, um die historische Aufarbeitung.
Also mit Flößermeister Thomas Kipp aus Schiltach und Edgar Bauer aus Wolfach habe ich hier die absoluten Floßexperten in dieser Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Und lasst uns doch einfach mal über das Handwerk Flößerei sprechen. Das ist nämlich schon ganz alt, das kommt in der Bibel vor. Selbst schon König Salomon, der hat einen Floß beauftragt. Aber vielleicht steigen wir ein bisschen später in die Geschichte der Flößerei ein. Erzählt doch mal, wie läuft es ab? Also vom Baum, wie wird er gefällt? Wie wird er über das Wasser verschifft? Zum Beispiel in die Niederlande, denn es fiel ja auch schon der Begriff Holländer.
Ja, also in der Tat geht die Flößerei hier sehr weit zurück, bis ins 14. Jahrhundert und war über die ganzen Jahrhunderte von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Warum hat sich die Flößerei hier entwickelt? Der Fluss Kinzig, einer der großen Seitenflüsse des Rheins in Baden-Württemberg, ist eigentlich, ich sage immer wieder, ein Geschenk der Natur, weil er sehr flach in die waldreiche Waldgebiete hineinragt. Insofern hat es schon sehr früh hier die Flößerei möglich gemacht. Hier gibt es vor allem die begehrte Schwarzwaldtanne, auch anderes Nadelholz, was in den heranwachsenden Städten am Rhein entlang eben von großer Bedeutung war. Es gab keine Straßen, keine Wege, schon gar keine Eisenbahn. Der Fluss war die einzige Möglichkeit, diese Ware zu transportieren. Und auf diese Art und Weise kam dann auch etwas Geld ins Tal. Das heißt, ein Großteil der männlichen Bevölkerung hier in unserer Region, Schildach-Wolfach, waret mit dem Holzhandel und der Flößerei beschäftigt. Ja. Das gibt einfach auch Ausdruck über die wirtschaftliche Bedeutung. Das Thema Tanne Ist natürlich auch erwähnenswert. Die Schwarzwaldtanne war begehrt, später vor allem im 17., 18., 19. Jahrhundert, für den Aufbau der Städte in den Niederlanden, Holland, zur Pfahlgründung, aber auch zur Verwendung von Schiffsmasten. Das heißt, die Tanne war hier wirklich begehrt und es war auch immer das Ziel, eine gute Versorgung durch gute Infrastruktur aufzubauen.
Wenn wir jetzt mal eine bildliche Beschreibung haben möchten von diesem Prozess, also vom Fällen der Bäume, dann wird das Floß gebunden und das Wasser wird angestaut. Wie kann man das beschreiben?
Ja, es ist so, also der Ablauf war wie folgt. Die Bäume wurden im Wald natürlich auch in den höheren Lagen gefällt. Sie wurden entastet, entrindet, meist am dicken Ende angespitzt und dann in sogenannten Riesen zu Tal befördert. Zu Tal, damit man möglichst an das Gewässer kommt. Am Gewässer wurden dann die Stämme, die Flößer sagt, gerüstet. Sie wurden verbohrt mit Löchern, alles von Hand. Und diese Stämme wurden dann ins Wasser gerollt und wurden dann im Wasser, und deshalb auch die große Stiefel der Flößer, im Wasser mit den sogenannten Wieden verbunden. Der Begriff Wiede können wir vielleicht dann nochmal separat erklären. Und wurde dann das verbundene Floß stromabwärts Richtung Straßburg, Richtung Rhein und auch dann in einer anderen Bauform rheinab transportiert. So war der Weg des Holzes vom Wald bis an den Bestimmungsort, nämlich die Zimmerreihe oder die Sägereihe am Rhein entlang.
Also ich kenne das aus Norddeutschland, da gibt es die Treidelpfade, da sind die Schiffe entlang gegangen und haben das Schiff gezogen. Bei den Flößern, da sieht das ein bisschen anders aus, denn da stehen eine ganze Menge Menschen auf dem Floß und fahren natürlich den Fluss herunter. Das sah schon sehr, sehr beachtlich aus, denn in diesem Flößermuseum, da lief ein Video. Und ich würde mal sagen, das war so ein Mix zwischen Floßfahren und Rafting, also dass man sich da festhalten konnte. Das war der Knaller. Das hat mich ja wirklich geflasht.
Ja, also wie gesagt, Flößerei beschreibt der Transport von Holz auf dem Wasser. Das kann auf vielfältige Art und Weise geschehen. Bei uns im Schwarzwald, insbesondere im Kinzigtal, war die sogenannte Gestörflößerei die Transportart, um große Mengen Holz vom Mittelgebirge hinunterzubringen an die Niederungen. Gestörfloß heißt, es ist ein Floß gebunden aus mehreren Floßtafeln oder Teilen, die sich dann in der Länge zusammenfügen, meist 100, 200, 300 Meter lang. Und die wurde dann mit der Mannschaft, vorne war ein Ruder für das Steuern, hinten waren sogenannte Sperre drauf, um das Floß auch mal abbremsen zu können. Und mit dieser Floßart ging es dann ganz grob im Frühjahr von April bis Martini in der Floßsaison abwärts. Bei Niedrigwasser, das es ja hier auch schon früher gab, und die Kinzig ist ja auch ein sogenannter Niedrigwasserfluss, musste dann sogenannte Wasserstube oder Schwellweiher sozusagen bereitgehalten werden, um das nötige Wasser bereitzuhalten. Und hier im oberen Kinzigtal, insbesondere Schildach, Schenkenzell und in den Seidetälern, war das so, dass das Floß dann in den angestauten Weiher vorbereitet wurde. Die Floßgasse wurde dann geöffnet an der Stauhaltung. Das Wasser ist abgeflossen und auf dieser Welle, auf diesem abgeflossenen Wasser, sind dann die Männer mit ihrem Floß sozusagen mitgefahren, um wieder ein Stück weiterzukommen. Und das Ganze hat sich dann über die ganze Strecke mehrmals wiederholt, bis sie dann sozusagen in Wolfach oder dann ab Hausach, wo dann noch weitere Flüsse dazukommen, die Kinzig dann so viel Wasser gehabt hat, dass es dann ohne diese Schwallungen, ohne dieser Schwallbetrieb ging. Die Reise hier aus dem oberen Kinzigtal bis vor an den Rhein dauerte im guten wassergeführten Jahr vielleicht 2 Tage, wenn ganz schlechte Wasserverhältnisse waren, zum Beispiel im Sommer, dann konnte das auch 6 oder 7 Tage gehen. Und die Flößer wurden immer entlohnt nach der Überbringung der Fracht und nicht nach der Zeit.
Und um Herrn Bauer mit ins Boot zu holen, beziehungsweise aufs Floß zu holen, wer wurde denn damals Flößer? Sie haben sich ja mit der Geschichte beschäftigt. War das eine Sache, die von Vater zu Sohn weitergegeben wurde? Hat man sich dafür klassisch beworben?
Ja, in der Regel war es jetzt eigentlich so, die Flößer in dem ursprünglichen Wort gab es eigentlich nicht so zwingend, sondern es gab hier für die Vermarktung des Holzes die sogenannten Schiffer, die Schiffergesellschaften sowohl in Schildach wie auch in Wolfach. Und es waren 40 honorige, geldhabende Leute, die sich eben zusammengeschlossen haben als, heute wird man sagen, als Vermarktungsgesellschaft. Und die hatten die Flößer, das waren sogenannte Handwerker, die hat man eben aus dem Städtchen geholt, aus der Familie oder wie auch immer. Aber die Flößer in dem ursprünglichen Sinn, die gab es eigentlich so nicht, eben um eben diese Schiffergesellschaften, die machten das Geld damit. Das waren die Handelsherren im Endeffekt. Allerdings muss man vielleicht auch noch dazu sagen, von der Geschichte her, man spricht immer, oder war auch schon angeschnitten, eben die Hollandflößerei, war aber ursprünglich eigentlich nicht der Fall, weil dieses Holz wurde zuerst einmal verwendet hier für die regionale Baugeschichte, für die Fachwerkhäuser. Unter anderem auch das Elsass war ein großer Abnehmer vom Kinzigtäler Holz. Also man spricht sogar vom Straßburger Münster, das vor 1000 Jahren eben mit Schwarzwälder Holz beliefert wurde, um dort die Bautätigkeit zu unternehmen. Und so gibt es noch viele andere Städte im Elsass und erst später, sprich im 16., 17. Jahrhundert kam dann eben die Geschichte Holland, große Seemacht, die brauchten Holz für den Schiffsbau, unter anderem auch für die Statik der Häuser wurde ja, Amsterdam steht ja auf 1 Million Pfähle, die in die Erde gehauen wurde. Und es kam aber erst ein bisschen später. Ich persönlich sage immer, zu 80% ging eigentlich das Holz in Richtung Kinzigtal runter, Bautätigkeit, Straßburger Münster, Häuserbau, die ganzen kleinen Städtchen, Molsheim zum Beispiel, ist mit Kinzigtäler Holz gebaut worden und auch angefordert, eben aus dem schönen Schwarzwald. Und heute spricht man ja immer noch, wenn man durch die Wälder spaziert und man findet einen besonders großen Stamm, dann sagt man auch, oh, das ist ein Holländer. Also sprich, das ist der Stamm, den die Holländer vielleicht gerne gehabt hätten, aber heute noch eben in den Wäldern steht. Der muss einen gewissen Umfang haben, gewisse Größe haben. Und damit verdienten halt die Wolfacher Schiffer im Endeffekt ihr Geld. Noch einmal, die Flößer, das waren eigentlich deren Angestellten, die Handwerker.
Also ist die Flößerei ein Saisongeschäft. Was haben denn die Flößer gemacht, wenn keine Saison war? Mussten die sich da ausruhen, weil sie komplett fertig waren vom Sommer? Wie anstrengend ist denn dieser Job überhaupt?
Ja gut, die Saison ging immer von April bis in den Oktober rein. Und dann war die Flößerei beendet. Das wurde dann gesetzlich auch geregelt. Und dann mussten halt diese Flößer, diese Handwerker, die gingen dann halt in den Wald, schlugen die Bäume für das kommende Jahr, machten diese Wieden, diese Holzseile, mussten ja vorgefertigt werden. Also die hatten schon Arbeit im Wald und dann auch eben mit dieser Riestechnik, mit diesen Rutschbahnen, wo diese Stämme eben vom Wald oben in einer Rutsche, wie sie es im Schwimmbad kennen, wurden dann diese Stämme zum Wasser gelassen, egal, zur Kinzig, zum Neckar, zur Morik. von überall, die waren dann, machten diese gewisse Vorbereitungen für die im kommenden Jahr wieder anfangende Saison für die Schiffer oder für die Flößerei dann auf dem Fluss.
Und wie schwer und vor allem gefährlich war diese Arbeit?
Ja gut, gefährlich war natürlich allein das Holz hauen mit der Axt, war schon gefährlich, die Bäume zu fällen. Dann diese Rutschbahnen waren ja zum Teil 2, 3, 4 Kilometer lang oben vom Berg runter. Und wenn dann die Flößer oder die Handwerker eben diese Stämme in diese Rutschbahn reinließen, dann rutschten die mit 50, 60 Kilometer Geschwindigkeit den Berg runter. Und natürlich sind auch mal Unglücke passiert, wo die Stämme dann aus dieser Rutschbahn ausgebuchst sind. Wenn da einer zufälligerweise ein Handwerker dort stand, hat halt schlechte Karten gehabt. Das war das eine. Und natürlich auch auf dem Fluss sind viele Leute ertrunken durch Bremsvorgänge, durch Unachtsamkeit. Gab es natürlich auch viele Todesfälle, die dann halt in der Kinzig eben auch nicht schwimmen konnten, zu der Zeit schon zweimal nicht, aber die dann eben ertrunken sind, auf Deutsch gesagt.
In der letzten Podcast-Folge haben wir schon gelernt, dass damals die Flößerei in Konkurrenz mit der Handwerkskunst stand, weil die Handwerker nicht weiterarbeiten konnten, wenn die Kinzig angestaut wurde. Gab es denn damals so richtige Reibereien in der Bevölkerung oder war es am Ende nicht so dramatisch?
Also diese Situation hat sich mit zunehmender Industrialisierung natürlich verschärft, weil an dem Fluss gab es dann natürlich aus früherer Zeit die Mühle. Aus den Mühlen wurde dann mit der Industrialisierung kleine Betriebe und diese Betriebe brauchten für ihre Transmissionen, für ihre Kraftantriebe das Wasser genauso. Gleichzeitig war die Flößerei noch vorhanden, es gab Rivalitäten, es gab konkurrierende Interessen und es war sicherlich auch ein Grund, warum dass die Flößerei um 1880, 90 mit dem Aufkommen der Industriebetriebe hier zunehmend Probleme gekriegt habe. Aber vielleicht noch in Ergänzung zwei Worte zu der Struktur der Flößer, zu dem Betrieb und der Organisation. Also die Schiffer waren die sogenannten Holzhändler, die Geschäfte gemacht haben mit den Abnehmern am Rhein in Straßburg oder sonst was. Das waren die Unternehmer. Ich vergleiche es mal mit der heutigen Spedition, das waren die Spediteursunternehmer. Ja. Die haben das unternehmerische Risiko gehabt, sie haben das Holz hier gekauft im Wald und haben es dann wieder verkauft. Und die Flößer, die sogenannten Flößer, es war kein Beruf, es war kein Lehrberuf, das ist immer von Generation zu Generation weitergegangen. Und diese sogenannte Arbeiter, die Flößknechte, sagt man auch, die Arbeit verrichteten, die waren organisiert in sogenannte Flößergespanne. Das waren 4, 5, 6 Mann, die dann sozusagen für einen Floßtransport von hier aus Schildach an den Rhein zuständig waren. Und die wurde eben dann bezahlt von dem Schiffer, von dem Händler. Wie man es wieder überträgt in die heutige Zeit, sind es die Fahrer. Die Fahrer haben die Aufgabe, die Ware von A nach B zu bringen und werden dafür bezahlt. Das ist nochmal zur Organisationsstruktur. Was die Gefahren anbelangt, es gibt in der Literatur viele Hinweise, dass es vor allem auch Quetschungen gegeben hat, Verletzungen im Wasser. Insgesamt würde ich jetzt die Flößerei nicht wesentlich gefährlicher einschätzen, was die Unfälle anbelangt, wie der Bergbau oder der Eisenbahnbau oder viele andere, oder überhaupt die Waldwirtschaft mit der ganzen Holzbringung. Das war alles in einer Zeit, wo es noch keine Unfallverhütungsvorschriften gab, einfach unfallträchtiger.
Irgendwann, spätestens ab dem Punkt der Industrialisierung, hat es sich nicht mehr gelohnt, das Holz über die Flüsse zu verschiffen. Und der, ich sag es jetzt mal auf Neudeutsch, Hype in der Flößerei hat abgenommen. Sie haben sich dann irgendwann zusammengetan, um dieses alte Handwerk aufrechtzuerhalten. Wie sieht es denn aktuell mit der Flößervereinigung aus und wie lief das eigentlich mit dem UNESCO-Antrag zum immateriellen Weltkulturerbe?
Ja, also bei uns im Kinzigtal ist soweit überliefert das letzte erwerbsmäßige Floß 1894 die Kinzig hierunter. Dann war die Flößerei sozusagen beendet. Die Eisenbahn, die aufkommende Eisenbahn, brachte Holz von außerhalb. Und das war mit ein Grund, warum dass die Flößerei wirtschaftlich sozusagen am Ende war. Es gab aber auch andere Gründe. Es war nicht nur die Eisenbahn, es war natürlich auch die konkurrierende Interesse mit den Müller, mit den Fabriken, was die Nutzung des Wassers anbelangt. Und es war auch die große Unterhaltungsaufgabe an den Wehren, an den Flüssen. Man muss sich vorstellen, es gab damals noch sehr eisige, kalte Winter. Es gab Eisgänge, die dann immer wieder auch Einrichtungen zerstört hatte. Und die mussten alle im Frühjahr wieder instand gesetzt werden. So wie man heute Straße richtet oder Gleise, so hat man damals müssen die Wasserstraße auch wieder richten. Das waren alles hohe Kosten. Also 1894, ganz grob, das letzte erwerbsmäßige Floß auf der Kinzig Richtung Rhein. Es gab dann 1925 in Schilderhain eine Gewerbeausstellung. Da haben die Altvordern noch einmal ein Floß gebaut und in Anlehnung an diese Geschichte noch einmal eine Floßfahrt gestartet. Das Ähnliche war dann 1929 in Wolfach, wo auch die Älteren noch einmal sozusagen dieses bedeutende Handwerk vorgeführt haben. Dann kam sowohl in Schildach als auch in Wolfach viele Jahre, wo die Flößerei mehr oder weniger vergessen wurde, beziehungsweise war nicht mehr so im Bewusstsein der Bevölkerung. Und erst dann, und es hat in Wolfach schon deutlich früher angefangen, haben sich wieder Leute zusammengetan, um dieses Handwerk, wie bereits erwähnt, zu würdigen, zu unterhalten, auch Floß zu bauen. Und so haben sich die beiden Vereine hier im Kinzigtal, vor allem im oberen Kinzigtal, darum bemüht, die Flößerei zu erhalten. Man hat auch das nicht nur in der Theorie gemacht, sondern man hat auch Flöße gebaut. Ich mit diesen Flößen wieder auf der Kinzig gefahren und es waren immer große Highlights für die Bevölkerung. So, und nachdem das wirklich von Bedeutung war, kam das Ganze natürlich immer auch mehr ins öffentliche Interesse. Es entstand die Deutsche Flößervereinigung, es gab Tagungen, es kam dann zu regelmäßigen Treffen jedes Jahr und es kam irgendwann nach 2003 dann auch der Gedanke, ob diese Flößerei als Jahrhundert Jahre alte wirtschaftsgeschichtlich bedeutende Geschichte, ob die nicht auch anerkennungswürdig ist. Und so kam es dann nach 2003 und in den Folgejahren zu den verschiedenen Anträgen.
Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast. Wir sind heute in Schiltach im Flößermuseum bzw. in einem Nebenraum. Und bei mir im Podcast sind Edgar Bauer und der Flößermeister Thomas Kipp. Und der erzählt jetzt nochmal ganz genau, wie das damals mit der UNESCO ablief.
Ja, also die große UNESCO-Kommission hat erkannt, dass irgendwann zeitig nicht nur die Güter, diese Kathedrale, diese Bauwerke zu schützen, sondern dass es auch wichtig ist, das Wissen um diese Tätigkeiten, und so ist auch bei der Flößerei, das Wissen unter Schutz zu stellen. Und so hat die UNESCO 2003 die sogenannte Länderkommission eingerichtet, um in den Ländern zu suchen, was schützen und wissenswert wäre. Und so gab es dann auch in den Folgejahren Kontakte zur Deutschen Flößervereinigung, die dann auch den Antrag für Deutschland gestellt hat, dass die Flößerei immaterielles Kulturgut werden könnte. Ende 2014 wurde diesem Antrag stattgegeben und die Flößerei wurde in Deutschland anerkannt als immaterielles Kulturerbe oder Kulturgut. In den Folgejahren war dann auch durch die Kontakte zu anderen Ländern in Europa, wo es ebenfalls eine Vereinigung gibt, die sich jährlich trifft, da gab es regen Austausch und man hat dann sich mit dem Gedanken befasst, auch bei der großen UNESCO-Kommission in Paris anzuklopfen, ob es nicht möglich wäre, die Flößerei auch unter dem Aspekt Welterbe sich anerkennen zu lassen. Es war die Bedingung so, dass drei Länder aus Europa bereits in ihren Ländern diese Länderanerkennung haben mussten, um einen Antrag zu stellen bei der großen UNESCO-Kommission. So war Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, später dann Lettland und zum Schluss noch Spanien, hatte diese Bedingungen in ihre Länder erfüllt. Und so kam es dann zum großen Antrag in den Jahren 2018, 2019. Die Anerkennung ist schon sehr, sehr langes, intensives Verfahren. Es mussten viele Anträge und auch Zustimmungserklärungen und so weiter abgearbeitet werden. Und wir können hier von großem Dank sprechen, dass der Vorsitzende der Internationalen Flößervereinigung, Frank Thiel, hier sich wirklich stark bemüht hat, auch die Kontakte zum Ausland zu pflegen, alles auf Vordermann zu bringen. Und so kam es dann am 1. Dezember 2022 im marokkanischen Rabat dazu, dass die große Kommission, bestehend aus ca. 190 Ländern dieser Erde, die Flößerei als immaterielles Kulturgut, als Welterbe sozusagen anerkannt hat. Ein großer Erfolg für die große Flößergemeinschaft in Europa. Andere Länder versuchen jetzt auch noch nachzuziehen, in ihre Länder die Anerkennung zu kriegen. Ich als, sagen wir mal, Mitglied der Schildacher Flößer und andere sehen es genauso, sehen in dieser Anerkennung natürlich auch noch einmal einen Auftrag des Wissens, um die Flößerei weiterzugeben. Und es ist vielleicht auch dann, wenn es darum geht, sich mit Behörden, was die Floßfahrten auf dem Wasser angeht, doch noch mehr zu verdeutlichen, dass die Flößerei mit dieser Anerkennung auch mehr im öffentlichen Interesse steht. Insofern sind die Flößer europaweit alle sehr glücklich über diese Anerkennung.
Herr Bauer, jetzt hört man aus allen Ecken des Landes, dass es überall Nachwuchsprobleme in den Vereinen gibt. Wie sieht's denn in der Flößerei aus? Gibt es dort junge Menschen, die sagen, hey, wir haben Lust darauf, hier mitzumachen? Oder gibt es auch hier Nachwuchsprobleme, einfach weil die Leute keine Zeit haben oder andere Interessen?
Ja gut, das ist natürlich ein Problem, was sich schon länger auf unseren Schultern ruht. Also die Wolfacher waren ja vor 40 Jahren gegründet und es waren damals Männer, die zum Teil noch in Arbeit standen, aber zum Teil natürlich auch Pensionäre waren und die hatten auch die notwendige Zeit, um eben diese Arbeiten zu erledigen. Gut, diese Männer sind natürlich heute im Seniorenalter. Wir suchen dringend und haben also in Wolfach wenigstens auch wieder jüngere Leute gefunden, die eben sich der Sache annehmen. Natürlich ist es heute ein bisschen ein Problem, die sind jünger, stehen natürlich auch in Arbeit. Die sind auch nicht so unbedingt zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar, um eben die Flößerei zu bearbeiten oder diese floßtechnischen Dinge zu machen. Und so ist es eben, wir versuchen, ja, junge Leute nachzubekommen, ist natürlich wie in vielen Vereinen nicht so einfach, eben weil halt die Situation, die geschäftliche Situation der Beschäftigung der Leute halt eben anders sind. Die stehen halt noch in Arbeit. Schwierig, welche nachzukommen. Natürlich sucht man auch Leute, die ein bisschen vom Fach sind, also sprich Zimmerleute oder Bauhandwerker, die da die Arbeit da eben auch machen können. In Wolfach geht's, in Schiltach, ja, bedingt, sage ich jetzt mal, aber nicht ausreichend, das muss man immer wieder sagen. Also wir sind schon bemüht, jüngere Leute nachzubekommen.
Und Flößermeister Thomas Kipp ergänzt?
Ja, also noch in Ergänzung, in der Tat ist so, dass sich das einfach geändert hat, wie der Herr Bauer schon gesagt hat. Früher war es schon ein Privileg, im Verein mitarbeiten zu können. Heute gibt es große Angebote, große Freizeitsangebote. Auch finanziell ist die heutige Jugend besser ausgestattet. Es gibt unendliche Möglichkeiten auch der Freizeitgestaltung. Dennoch ist es ganz, ganz wichtig, jüngere Mitglieder zu bekommen. Es gibt dauerhafte Bemühungen, auch Ausschau zu halten. Man macht Kinderprogramme, man versucht auch Workshops zu machen, man macht auch Jugendaustausch. Aber es ist schwierig heute, aber es ist nicht aussichtslos. Und es gibt auch wirklich junge, engagierte Mitglieder, die sich sehr stark einbringen, die sehr großes Interesse haben. Aber es ist eine sehr bedeutende Aufgabe. In der Jugend liegt die Zukunft, und ohne jüngere Mitglieder wird jeder Verein irgendwann einmal am Ende sein. Wir arbeiten daran, und wir sind auch guter Dinge, dass es auch in Zukunft jüngere Mitglieder gibt, die sich für die Flößerei interessieren und hier sich mit einbringen.
Das wäre ja schon fast ein perfektes Schlusswort, aber ein paar Fragen habe ich dann trotzdem noch. Wie zum Beispiel, gibt es irgendwie so ein internationales Flößerfest, wo sich alle treffen und die Flößerei feiern und vielleicht auch erleben können, zum Beispiel in der Nähe des Flößermuseums, das es ja auch dann in Schiltach gibt? Und vor allem, wie wirkt sich denn jetzt dieser Titel des immateriellen Weltkulturerbes auch auf die Städte aus? Also kommen dadurch mehr Touristen in die Orte?
Ja, also es gibt halt, jetzt wenn man es mal auf Deutschland bezieht, viele Möglichkeiten, die Flößerei erlebbar zu erfahren. Das sind einmal diese circa 30 Vereine, die oft auch Museen haben, auch unterstützt wäre der jeweilige Städte. Und wie gesagt, es gibt jedes Jahr in Deutschland einen sogenannten Deutscher Flößertag, wo in 4 Tagen das Thema Flößerei aufgearbeitet wird. Jeder Verein, der diese Tagung macht, stellt sich dann vor mit allem, was er hat, mit der Holzwirtschaft, mit der Flößerei, aber auch mit allem, was damit zusammenhängt. Hier in Schildach und vor allem im Kinzigtal ist die Flößerei auch auf mehrere Art und Weise erlebbar. Es gibt in Wolfach ein Flößermuseum, es gibt in Schildacher Flößermuseum, es gibt hier auch der sogenannte Flößerpfad, unterstützt und entwickelt vom Land Baden-Württemberg. Das ist ein sehr, sehr großes Erfolgsmodell. Man kann das heute ja nachvollziehen, wie viele Besucher hier aktiv den Flößerpfad bewandern. Dort gibt es Hörtexte, Sachtexte, Erzähltexte, Bilder, wo auch sozusagen im Outdoor-Bereich die Flößerei erlebbar wird. Dann gibt es hier in den beiden Orten auch immer wieder sogenannte Flößerfeste, wo dann sozusagen eine Zusammenkunft stattfindet und auch in der Regel mit Floßfahrer verbunden wird, sodass die Bevölkerung und die Interessierten die Möglichkeit haben zu sehen, wie wird so ein Floß zusammengebaut. Und dann natürlich auch als Höhepunkt sehen kann, wie so ein Floß hier sich auf dem Wasser bewegt und wie die Gestörflößerei hier tatsächlich stattgefunden hat. Des Weiteren gibt es natürlich noch Exponate im Außenbereich. Es gibt sogenannte Schauflöße, die irgendwo am Ufer aufgebaut sind mit dieser Technik, die hier früher sozusagen angewendet wurde. Es gibt hier in Schildach auch einer der letzten sogenannten Gamber. Um das einmal noch kurz zu erklären, ein Gamber ist eine Einrichtung, um das gestaute Wasser sozusagen zu öffnen am Wehr. Eine Einrichtung, wo ein langes Holz vom Ufer aus die sogenannte Wehrbretter öffnet. Gamber, ein Begriff aus dem Schwäbischen, das kommt von Schaukeln. Durch Schaukelbewegung wird diese Floßgasse geöffnet. Dann läuft das Wasser ab und das Floß fährt durch diese Gasse auf der Welle und bewegt sich runter ins Tal. Und dieses Erlebnis können viele Besucher hier im Kinzigtal miterleben als besonderer Höhepunkt. Natürlich ist man auch deutschlandweit vernetzt. Ja. Es gibt ein Mitteilungsblatt, es gibt vieles an Literatur und an Wissen und auch in den Museen gibt es immer wieder auch tiefgreifende Berichte, die intensiv sich mit dem Thema Flößerei beschäftigen. Also für den Interessierten gibt es immer etwas, aber man muss halt suchen und man wird dann auch finden.
Nach der Ernennung zum immateriellen Weltkulturerbe hatte man ja jetzt schon eine Touristensaison. Konnte man das schon merken, dass Leute wegen der Flößerei in die Städte kommen, oder ist es noch nicht durchgedrungen, beziehungsweise erwartet man das auch nicht und sagt, okay, jetzt kommen vielleicht nicht Touristen, aber wir haben immerhin den Titel des immateriellen Weltkulturerbes für die Flößerei.
Ja, also direkt durchschlagen tut es vielleicht nicht. Also die Vereine machen weiterhin ihre Arbeit, aber immer wieder auch bei Tagungen oder natürlich auch auf einem Briefbogen oder auch die Städte werben natürlich damit, ist es ja schon angenehm zu erfahren, dass die Flößerei auch zum Welterbe gehört. Und wenn man dann die Geschichte sozusagen mal beleuchtet, dass über ein halbes Jahrtausend der Transport von Holz auf dem Wasser hier aktiv war, dann ist das natürlich schon noch einmal der zusätzliche Baustein, um das Ganze erlebbar zu machen.
Und mein Tipp lautet an dieser Stelle, dass ihr einfach mal nach Schiltach oder nach Wolfach fahrt und euch mit der Flößerei beschäftigt, denn das ist wirklich spektakulär anzusehen. Ich bedanke mich bei Edgar Bauer aus Wolfach und bei Thomas Kipp aus Schiltach für dieses wirklich tolle und vor allem informative Gespräch. Ich verlinke euch diverse Sachen, unter anderem das Flößermuseum, in den Shownotes. Und weil ich einmal eine Frage bekommen habe, von wegen, wo finde ich denn diese Shownotes? Wenn euer Podcast-Anbieter keine Shownotes einbindet, dann geht einfach auf www.enjoyandtravel.de. Dort findet ihr auch alle Podcast-Folgen und auch dort findet ihr alle Shownotes, wo ihr dann die entsprechenden Links einfach anklicken und aufrufen könnt. Das war jetzt die letzte Folge aus dem Schwarzwald auf den Spuren der UNESCO-Welterbetitel. Wir waren in Karlsruhe, wir waren in Baden-Baden und wir waren in Schiltach. Und wo es dann in der nächsten Podcast-Folge hingeht, das verrate ich jetzt nicht, das hört ihr am besten selbst. Deswegen abonniert gerne diesen Podcast, der ist überall verfügbar, wo es gute Podcasts zu finden gibt. Und vielleicht noch besser, ihr macht einfach Werbung und sagt Bekannten und Freunden, hey, da gibt es diesen kleinen Podcast aus dem Norden. Der Typ, der kommt wirklich rum und hat echt tolle Erlebnisse. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und weil wir jetzt schon bei mittlerweile 37,5 Minuten sind, verabschiede ich mich. Also in diesem Sinne, macht's gut, ich bin raus und sage Arrivederci. Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.